So, ich bin im Moment in der zweiten Chronik. Die zweite Chronik, die ist so wie ein Lieblingsbuch von mir im Alten Testament. Die ist so praktisch, so konkret, sie ist so wirklich aus dem Leben raus. Und ich werde die Mal, wo ich jetzt hier bei euch bin, habe das letzte Mal mit dem Salomo angefangen, etwas rausgenommen. Wir kommen heute zu einem König, der vielleicht nicht vom Namen her so bekannt ist. Und ich werde auch in den weiteren Mal in diesem Jahr immer wieder eine Königsgestalt aufgreifen. Heute befinden wir uns in den Kapiteln 14 bis 16 von der zweiten Chronik. Und ich habe mir das so überschrieben: Wenn Gottesfürchtige straucheln. So. Genau, wir befinden uns also beim König Asa, König in Jerusalem. Und Asa, das ist die fünfte Generation in der Dynastie von David. Und bereits führt das Königshaus ihr 100-jähriges Bestehen seit der Thronbestiegung von David. Doch wie wir dann in der frühen Königsgeschichte erfahren, hat bereits mit dem Salomo das Königtum seinen geistlichen Zenit überschritten. Von der anfänglichen Pracht und Herrlichkeit, wie sie der Salomo vor allem in seiner ersten Regierungszeit dargestellt hat, ist eigentlich nur noch wenig vorhanden. Beim Salomo zunächst noch nicht sichtbar, denn der Reichtum von Israel mit Bergen von Gold und Kostbarkeiten und Ausweitung vom Königreich, das war eigentlich dort unbestritten gewesen. Aber der geistliche Niedergang ist leider schon vom Salomo selber initiiert worden. Bedauerlicherweise ist es im Rehabeam, das ist dann sein Sohn und Thronfolger gewesen, nicht gelungen, das Ruder frühzeitig wieder umzureissen. Denn er selber ist nicht wirklich erfüllt von aufrichtiger Gottesliebe bzw. Gottesfurcht. So bricht also bereits bei der dritten Generation das Grossreich Israel auseinander. Auf der Rehabeam folgt, wenn auch nur für kurze Zeit, sein Sohn Abia als Thronfolger in Jerusalem. Abia wird König, aber er ging auf dem Weg all der Sünden, die vor ihm sein Vater begangen hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn, seinem Gott, wie das Herz Davids, seines Vorfahren, es gewesen war. Mal schauen, ob ich es habe. Muss ich irgendwo anzielen, oder?
Nein,
es so entscheidet sich
doch
an. Einfach noch vorwärts. Also. Ah, dann soll ich rückwärts, oder? Also links oder rechts vom OK, oder?
Ja,
muss ich drücken? Okay. Also das ist ein Zitat gewesen aus dem 1. König, Kapitel 15, Vers 3. Als ich gelesen habe, mir wurde es dann eigentlich immer, ich habe eigentlich die Bibelverse, die ich zitiere, bewusst auf die Folie hier, weil natürlich gerade auch mit diesen drei Kapiteln dann wird es schwierig. Soll ich nochmal drücken? Auf Hoffnung hin? Oder muss ich hier noch sonst irgendetwas? Ist hier noch
irgendetwas?
Aha, hier wechselt es ja. Ah, also das war nicht meine Folie gewesen, ja.
Jetzt ist etwas in mir zugegangen. Was haben wir jetzt noch? Dies haben wir noch.
Wiss, auf weißer Schrift.
Ja. Also ich nur muss dir überlegt noch den Top-Watch. Sammelt die nochmal auf. He?
Ja, da ist sie ja. G'si.
Es kommt.
Ah, okay. Also, genau. Das also das Urteil über den Abia, wo war. Jetzt, und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Kapitel für heute Morgen. Da scheint doch auch wieder ein bisschen Hoffnung aufzukeimen, wenn es am Anfang von der Geschichte vom Asa heisst, und jetzt sind wir gespannt. Ja. Und Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Das ist jetzt also Kapitel 14, Vers 1, so wird Königszeit vom Asa eingeführt. Doch wenn wir drei Kapitel am Stück durchlesen, dann, also 14 bis 16, dann tut uns doch das Ende auch wieder betrüben. Der heisst nämlich, Kapitel 16, Vers 12 und 13. Aber auch in seiner Krankheit suchte er, also der Asa, nicht den Herrn, sondern die Heilkundigen. Und Asa legte sich zu seinen Vorfahren und er starb im 41. Jahr seiner Königsherrschaft. Das zeigt uns einmal mehr, dass es im Leben vom Gläubigen immer Licht und Schatten gibt. Und das wird, so sehr man das möge bedauern, die Realität von einer gebrochenen Schöpfung bleiben. Doch das führt uns nicht in Verzweiflung oder zur Resignation, sondern ist uns einmal mehr Grund, umso mehr die Gnade von Gott zu erkennen und zu loben. Was wir im Leben vom Asa können erkennen, ist in gewisser Weise das, was jedem von uns widerfahren könnte und wir vielleicht schon so oder ähnlich erfahren haben. Er soll uns darum ermutigen, einerseits aus seinen Stärken und andererseits aber auch aus seinen Fehlern zu lernen. Aber nicht nur der Blick auf den Asa ist hilfreich für unser Glaubensleben. Wir wollen nie vergessen, dass es in diesen Geschichten vor allem immer um Gott selber geht. Die Geschichten lehren uns über Gott, wer er ist, wie er ist, was er tut und was sein Willen ist. Unsere Situation mag sich von den damaligen Zeiten und Umständen teilweise stark unterscheiden. Aber die geistlichen Prinzipien und Wahrheiten bleiben bestehen und auch ewig gültig. Um es einmal in der Film- oder Theatersprache zu sagen, Gott ist Produzent, Regisseur, Drehbuchschreiber und Hauptdarsteller gleichzeitig. Wir Menschen sind Nebendarsteller und aus dem einzigen Grund von Gott erschaffen, dass er verherrlicht wird durch unser Leben. Sei es durch seine heilige Gerechtigkeit oder durch seine unfassbare Gnade. Während in den Kapiteln 14 und 15 vor allem das Licht im Leben vom Asa aufstrahlt, wird uns im Kapitel 16 vor allem die Schattenseite aufzeigt. Und wir gehen jetzt durch die drei Kapitel, also wie 9 Schritte, wo wir durchgehen. Ich nehme immer ein paar Abschnitte raus, beziehungsweise du einzelne Vers dann betonen. Hilfreich ist, wenn man eine Bibel vielleicht selber hat oder wenn er nach dem Gottesdienst einmal die drei Kapitel am Stück lesen. Ich komme zu einem ersten Schritt. Eine radikale Umkehr. Da heißt es Kapitel 14, Vers 2 und 3. Er beseitigte die fremden Altäre und die Kulthöhen, zerbrach die Mazeben und hieb die Ascheren um. Und er gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren zu suchen und die Weisung und das Gebot einzuhalten. Wie bereits erwähnt, hat es auch im Südreich, also in Juda, von Anfang an bzw. seit der Zeit von Salomo überall im Land auch Götzenkult gegeben. Das ist ja vom Salomo importiert worden durch seine fremdländischen Frauen. Vom Rehabeam und vom Abia zumindest toleriert, wenn auch zu dem Zeitpunkt noch klar gewesen ist, dass der wahre und offizielle Gottesdienst im Tempel, die Anbetung von Jahwe, unantastbar ist. Jetzt kommt der Asa. Er ist der erste König, der eine Art Reformation in Gang setzt. Eine biblische Reformation beinhaltet immer wenigstens zwei Elemente. Erstens die konsequente Abkehr von jeglichen Götzen und zweitens die aktive Hinwendung zum lebendigen Wort Gottes. Das gilt ja auch für die persönliche Bekehrung, sofern es eine Umkehr oder Bekehrung im biblischen Sinn meint. Wir haben den alten Menschen abgezogen und einen neuen angelegt. Wir sind eine neue Kreatur, geschaffen von Gott durch die sogenannte Wiedergeburt oder Neugeburt oder Geburt von oben, je nachdem, wie wir das bezeichnen. Wir wenden uns also ab von allem, was Gott dort verunehren, darum Umkehr, und wenden uns Gott zu, das heisst sein Wort. Aber, was auch hier deutlich wird, wir sind nicht nur Hörer vom Wort, sondern wir sollen auch Täter von dem Wort sein. Das heisst ja, und die Weisung und das Gebot einzuhalten. Zu einem zweiten Schritt, der geistliche Segen. Vers 5. Und er baute in Juda befestigte Städte, denn das Land hatte Ruhe. Und in jenen Jahren gab es keinen Krieg gegen ihn, denn der Herr hatte ihm Ruhe verschafft. Der geistliche Segen, nachdem sie also Buße tun und umkehren, besteht darin, dass Gott ihnen Frieden und Ruhe verschafft. Es ist nicht die eigene Kraft und Stärke von Juda, sondern Gott ist derjenige, wo einem Ruhe verschafft. Ganz wie Jesus in dem berühmten Wort sagt in Matthäus 11, kommt zu mir all ihr Geplagten und Beladenen, ich will euch erquicken, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Die Wendung zu Gott ist also etwas Befreiendes. Nicht in dem Sinn, dass man nachher ohne Leid und Sorge wäre, sondern dass man aus der bereinigten Beziehung zu Gott eine Hoffnung in uns trägt, die uns erfüllt und uns die Gewissheit von der Liebe von Gott zusichert. Aber nicht in dem Sinn, dass wir Ruhe haben, damit wir es uns bequem machen können. Vielmehr sind die Zeiten von der Ruhe immer auch Zeiten von der Zurüstung. Der Asa hat Städte ausbauen lassen und durch Muren und Türme befestigt, im Vers 6. Die 7 fetten Jahre sind ja zum Beispiel für den Josef kein Grund gewesen, auf die Hängematte zu liegen und in den Tag hineinzuleben. Er nutzt die Zeit vielmehr, um die Speicher zu füllen, für die 7 mageren Jahre. Wo uns Gott Ruhe schenkt, wenn wir sie nutzen und unsere Seele füllen mit den Kostbarkeiten aus Gottes Wort. Unser Glaube soll zugerüstet werden, damit wir gewappnet sind, wenn die harten und bösen Zeiten kommen, wo wir eben aus dem Speicher Vertrauen, Glauben, Hoffnung und Liebe können schöpfen. Und die Herausforderungen kommen, wie dann der nächste Schritt ja zeigt. Bewahrung vom Glauben. Vers 8. Da zog Serach, der Kuschiter, gegen sie aus mit einem Heer von 1000 mal 1000 und 300 Wagen und er kam bis nach Maresha. Auch schon beim Rehabeam sind Ägypter gekommen und haben Jerusalem bedroht. Doch wo ist jetzt da der Unterschied? Beim Rehabeam ist es ein verordnetes Gericht von Gott zur Züchtigung bzw. zur Zurechtweisung. Hier, beim Asa, ist Bedrohung von Gott verordnet zur Bewährung vom Glauben. Jetzt zeigt sich nämlich, ob die Reformation unter dem Asa mehr ist als ein Strohfeuer. Doch der Asa bewährt sich in dieser Glaubensprüfung. Trotz klarer Überlegenheit vom Find weicht er nicht von der Stelle. Doch nicht aus Vermessenheit, sondern weil er sich ganz auf seinen Gott verlässt und weiß, dass Gott dem Schwachen sich als stark erweist. Er ruft Gott an und erkennt, dass der Angriff der Kuschiter letztlich ein Angriff gegen Gott selber ist. Möge kein Mensch etwas gegen dich ausrichten können, sagt er im Vers 10. Der Sieg vom Asa ist denn so überraschend wie auch überragend. Der Glaube vom Asa hat sich also vollkommen bewährt. Machen wir zum vierten Schritt. Vertiefung vom Glauben. Jetzt sind wir im Kapitel 15 und ich lese hier noch gerade den Vers 12. Und sie traten ein in den Bund des Herrn, den Herrn zu suchen, den Gott ihrer Vorfahren mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. In dem Kapitel 15 wird uns jetzt berichtet, wie nach dem grandiosen Erfolg und Sieg über die Kuschiter der Glaube erst recht soll vertieft werden. Zuerst durch einen konkreten Zuspruch von Gott, und noch einmal bekräftigen tut, dass Gott mit ihnen ist, wenn immer sie Gott suchen, das heisst nach seinem Willen fragen und danach leben. Das im Vers 2. Auf der Grundlage von diesem Zuspruch erfolgt Bundeserneuerung. Es dient auch der Ermutigung, der eingeschlagene Weg weiterzugehen. Der Altar vom Herrn wird erneuert, Vers 8, und sie versammeln sich zum Gottesdienst, Vers 9. Und der klare Kurs wirkt offenbar anziehend, dass sogar einige aus dem Nordreich sich ihnen fest anschliessen, ebenso Vers 9. Und der Asa ist auch wirklich konsequent, ohne Ansehen von der Person. Er macht keine Ausnahme, wenn er seine eigene Familie sogar in Fokus nimmt. Er bleibt also politisch nicht korrekt, wenn er sogar seine eigene Mutter absetzt, weil auch sie sich im Götzenkult aktiv verstrickt hat. Vers 16. Doch das alles passiert nicht unter Zwang. Denn es wird ja explizit erwähnt im Vers 15, und ganz Juda freute sich über den Schwur, denn sie hatten von ihrem ganzen Herzen geschworen und ihn mit ganzem Willen gesucht. Erzwungene Reformen, insbesondere in religiösen Angelegenheiten, fördern lediglich Heuchelei oder Gesetzlichkeit. Doch man soll ja von Herzen, das heisst aus tiefster Liebe, Gottes Gebot einhalten. Und nicht einzig aus einer Pflicht heraus. Und da ist wahrscheinlich der Zenit vom geistlichen Glanz vom Asa erreicht. Allerdings bleibt auch da trotzdem noch eine gewisse Spannung. Es heisst im Vers 17, die Kulthöhen aber verschwanden nicht aus Israel. Doch das Herz Assas war sein Leben lang ungeteilt. Obwohl ja der Asa alles richtig zu machen scheint, gelingt ihm die vollkommene Ausrottung vom Götzendienst nicht. Es ist eben eine Illusion, wenn man meine, es gäbe die absolut reine Kirche oder Gemeinde. Selbst wenn die Gemeindeverantwortlichen und viele aus der Gemeinde mit Freude und von Herzen Christus wollen treu nachfolgen, die Sünde lässt sich nie ganz ausrotten. Sie schlummert mal mehr, mal weniger und bei nächster Gelegenheit sucht sie sich ein Schlupfloch. Und genau das führt uns jetzt zum nächsten Schritt. Der überraschende Abfall. Vers 2. Da holte Asa Silber und Gold aus den Schatzkammern des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs und sandte es zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte. Wir haben jetzt so eigentlich zwei parallele Ereignisse. Zuerst Bedrohung durch Kuschiter und jetzt eigentlich durchs Nordreich. Im Vers 1 wird das erwähnt. Warum auch immer der Asa sich jetzt aber von Menschenfurcht und nicht von seiner Gottesfurcht lässt leiden, das bleibt uns irgendwie ein Geheimnis. Anstatt auch hier den Bund mit Gott anzuziehen, sucht er jetzt das Bündnis mit dem König von Aram. Ganz offensichtlich zeigt uns das, dass die Erfahrung, und sei sie noch so intensiv und überwältigend, aber die Erfahrung für sich genommen, hat keine Kraft. Ja, wie viele Menschen haben vor 2000 Jahren bei Jesus so gute Erfahrungen gemacht. Sie sind zum Beispiel von ihm geheilt worden. Und doch haben sie ihn am Schluss ans Kreuz geschraubt. Es ist ein Geschenk, wenn wir am Morgen verwachen und unser Glaube noch intakt ist. Selbst wenn wir gestern eine fantastische Erfahrung haben dürfen machen, wenn die Not von heute vor der Tür steht, sind wir aufs Neue angefochten und realisieren, wie unser Glaube in Wort häufig ein Kleinglauben ist. Darum ist Bitte um Bewahrung vom Glauben wahrscheinlich die wichtigste Bitte überhaupt. Sei es für uns selber oder auch als Fürbitte. Es ist im Grunde genommen nicht die Erfahrung, sondern Gottes Wort, wo unser Glaube trägt. Wir kommen zum sechsten Schritt. Verblendung durch Erfolg. Vers 4. Und Ben-Hadad hörte auf König Asa und er sandte die Anführer der Heere, die zu ihm gehörten, gegen die Städte Israels und sie schlugen Ichon, Dan und Abel-Mayim und alle Vorratsstädte Naphtalis, also im Norden. Wir sehen hier, dass es nicht einfach nach Schema F läuft. Manche denken irrtümlicherweise, dass wenn jemand sündigt, kein Segen drauf liegt. Das stimmt in gewisser Weise natürlich. Aber der Irrtum besteht darin, dass Segen häufig als Synonym für Erfolg verstanden wird. Oder manche meinen, wenn etwas funktioniert, das heisst zum gewünschten und durchaus edlen Ziel führt, dann kann es ja nicht falsch gewesen sein. Doch hier sehen wir eben, dass das Bündnis mit dem Ben-Hadad tatsächlich zum Erfolg führt. Aber ganz offensichtlich wird ja das Bündnis durch den Prophet Hanani im Namen von Gott gerügt. Das können wir lesen in den Vers 7 bis 9. Es ist also nicht egal, auf welchem Weg wir das Ziel erreichen, sondern dass wir es auf dem richtigen, das heisst Gott wohlgefälligen Weg erreichen. Der Psalm 73 lehrt uns sogar, dass das Klingen vom Gottlosen ihnen letztlich zum Verhängnis und Verderben wird. Wir kommen zum nächsten Schritt. Die strenge Zurechtweisung. Vers 9. Töricht hast du darin gehandelt, denn von nun an wirst du Kriege haben. Zurechtweisung vom König durch den Prophet Hanani passiert also nicht unter Ausschluss von der Öffentlichkeit. Die Rechtweisung muss für alle offenkundig sein, weil ja auch das Volk davon betroffen ist. Der Paulus sagt ja zum Beispiel auch, dass Gemeindeälteste im Beisein von allen anderen sollen zurechtgewiesen werden. Eine Zurechtweisung ist also kein diplomatischer Akt, sondern sie ist für den, der zurechtgewiesen wird, selber eine höchst unangenehme Sache. Das ist also wichtig. Die Strenge von der Zurechtweisung und Züchtigung ist von der Verantwortung abhängig, die wir von Gott haben. Darum ermahnt ja auch der Jakobus die Gemeinde, dass nicht jeder sich soll als Lehrer aufspielen soll, weil gerade die Lehrer eben ein viel strengeres Urteil werden empfangen, wie er sagt. Und vergessen wir dabei ebenfalls nie, dass es nie um Erniedrigung und Verachtung geht, sondern immer ums Prinzip, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Der nächste Schritt, die aggressive Herzensverhärtung. Vers 10. Da wurde Asa ärgerlich über den Seher, also Prophet, und warf ihn ins Gefängnis. Denn er war deswegen wütend auf ihn. Und zu dieser Zeit misshandelte Asa manche aus dem Volk. Die moderne humanistische Psychologie neigt dazu, dass Strenge sofort mit Gewalt gleichgesetzt wird und dass logischerweise die Sache nur würde verschlimmern. Und die Psychologen könnten dann eben gerade auf den Asa verweisen und sich in dem bestätigt fühlen. Doch das greift zu kurz. Wenn wir später zum Beispiel zum König Manasse kommen, werden wir nämlich sehen, wie gerade Strenge von der Züchtigung ihn zum Glauben zurückgeführt hat. Ohne jetzt darüber zu debattieren, wie viel Strenge in der Erziehung angewendet soll werden und auf welche Art und Weise. Aber die Bibel lehrt uns, dass die Schwierigkeiten und die Härte vom Leben, wie übrigens auf der anderen Seite Unbeschwertheit und Schönheit vom Leben, dass das alles immer nur das führen bringt, was in unseren Herzen sowieso schlummert, beziehungsweise sowieso vorhanden ist. Manche werden aufgrund von schwierigen Umständen verhärtet und wenden sich enttäuscht von Gott ab. Andere werden durch die gleichen Umstände regelrecht in die Arme von Gott getrieben. Jetzt wird also der Stolz vom König verletzt. Es ärgert ihn, dass der Hanani ihn mit dem Wort konfrontiert. Und wer eben keine Argumente mehr hat, der neigt zur Aggression. Der Hanani ist der erste Prophet, der misshandelt wird. Und viele Beispiele werden noch folgen, bis hin zum Johannes dem Täufer, wo ja ebenfalls das unmoralische Verhalten vom König in der Öffentlichkeit anprangert hat. Und jeder, der den Hanani irgendwie unterstützt hat, ist offenbar auch noch misshandelt und schikaniert worden. Fast möchte man meinen, dass der Asa eine antike Version von Dr. Jekyll und Mr. Hyde sei. Das Herz vom Asa wird durch den Bußruf nicht erweicht, sondern immer mehr verhärtet. Der nächste Schritt, die lähmende Verbitterung. Vers 12. Und im 39. Jahr seiner Königsherrschaft wurde Asa krank an seinen Füßen und seine Krankheit wurde schlimm, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Heilkundigen. Ich denke auch da, dass Gott nicht in erster Linie den Asa will strafen, sondern dass er ihn liebt und ihn darum züchtigt. Manchmal geht Gott mit uns über unsere gefühlte Schmerzgrenze aus, weil er uns möchte zurückholen, wo wir uns im Strudel vom Selbstmitleid und der Bitterkeit begeben. Wichtig ist aber schon, wie gesagt, die Tatsache, dass der Assa sehr wohl weiß, warum Gott ihn züchtigt. Ja, der Hiob hat es nicht gewusst, was ihm da passiert. Und wie er und auch seine Freunde ja gedacht haben, es müsse sich doch um eine Strophe von Gott handeln, sei es jetzt zu Recht oder zu Unrecht. Aber wir wissen, dass es eben beim Hiob gerade keine Strophe war. Aber der Assa weiß sehr wohl, wo das Problem liegt. Und das ist der entscheidende Unterschied. Doch der Assa, um es mal so zu sagen, ist und bleibt ein sturer Bock. Sein Stolz lässt es nicht zu, dass er endlich einsichtig wird und umkehrt, Buß tut und Gott um Vergebung bittet. Was für ein trauriger Abgang von einem König, der doch als ersten und vorbildlichen Reformator in die Geschichte von Juda eingegangen ist. Mit den Jüngern von Jesus müssen wir bei seiner Geschichte uns doch sofort fragen, wenn das so ist, wenn ein glaubensstarker Mann wie der König Assa ein so ein Ende nimmt, wer kann denn überhaupt noch gerettet werden? Und was antwortet Jesus auf das? Bei Menschen ist das nicht möglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und darum gibt es jetzt noch das Nachwort. Die triumphierende Gnade. Schluss, Kapitel 16, Vers 14. Und man begrub ihn in seiner Grabanlage, die er sich in der Stadt Davids gegraben hatte. Und man legte ihn auf das Lager, das gefüllt war mit Balsam und Salben nach der Art der Salbenmischer, und man entzündete für ihn ein riesig großes Feuer. Die Art und Weise, wie der Assa beigesetzt wird, bringt eine grosse Wertschätzung zum Ausdruck. Wir werden später, wenn wir in der Chronik noch lesen, von Königen sehen, die eben aufgrund von ihrer Gottlosigkeit gerade nicht in der Stadt Davids in Jerusalem begraben worden sind, sondern außerhalb von der Stadt. Wir werden nie vergessen, welches allgemeine Urteil der Heilige Geist über das gesamte Leben von dem König spricht. Nochmal, Kapitel 14, Vers 1. Und Assa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn seines Gottes. Und dann bemerkenswerterweise nochmal und fast noch deutlicher lesen wir dann in Kapitel 15, Vers 17, die Kulthöhen aber verschwanden nicht aus Israel, doch das Herz Assas war sein Leben lang ungeteilt. Wenn es nicht der Heilige Geist wäre, der die Heilige Schrift verfasst hat, dann würde mir vielleicht zu Recht argumentieren, dass das ein Widerspruch sei im Blick auf das traurige Ende vom Assa. Doch wer kennt unsere Herzen am besten? Was wir aus dem wollen lernen, zum Trost für uns selber, aber auch, um mit unseren Mitchristen barmherzig umzugehen, ist, dass Gnade von Gott noch grösser und mächtiger ist als unsere Dummheit und Sturheit. Es heisst ja nicht, dass der Assa anderen Götzen dient hat. Er bleibt ja seinem Gott grundsätzlich treu, wenn auch nicht ohne Sünde. Und für ihn, wie für uns, wo wir von Herzen Jesus Christus lieben und ihm doch wenn treu nachfolgen, gilt eben das seelsorgerliche Wort aus dem Jakobus, Kapitel 2, Vers 12 und 13, mit dem möchte ich schließen. So sollt ihr reden und handeln, die ihr durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden wollt, denn das Gericht kennt kein Erbarmen mit dem, der nicht Barmherzigkeit übt. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Amen. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du ein barmherziger und treuer Gott bist. Selbst dort, wo wir untreu sind, bleibst du uns treu. Dein Ja zu uns erlischt nicht einfach ab unserer Dummheit und Sturheit. Und du kennst die Herzen von jedem. Du weißt, wo unser Herz steht, ob es dir zugewendet ist oder nicht. Manchmal geben wir ein furchtbares Bild ab nach aussen. Es ist ein schlechtes Zeugnis, wie wir handeln, reden und mit anderen umgehen. Herr, es ist uns leid, dass wir häufig deinen Namen verunehren durch unser Verhalten und Reden. Und gleichzeitig wollen wir dich bitten, erbarm du dich. Schenk Gnade, dass unser Herz von deiner Barmherzigkeit erfüllt wird, von deiner Liebe, von deiner Gerechtigkeit. Schenk uns immer wieder weiche Herz, dass wir bereit sind und einsichtig Buß tun, um Vergebung bitten und dass wir in Treue dir nachfolgen. Danke, dass du mit unvollkommenen Menschen Geschichte schreibst, auch mit einem Assa. Und danke, dass es uns zum Trost gilt, deine Güte und Gnade. Lob und Ehre sei dir für das in alle Ewigkeit. Amen.